Datensprechstunde. Ein Podcast für alle, die Statistik und Statistiken besser verstehen und sich nicht vom Datenwirrwarr hinters Licht führen lassen wollen. Im Zwiegespräch hierzu die Ärztin Anne Röhle und der Statistikprofessor Ingo Röder. Folge 8. Unsicherheiten vermessen. Die Bedeutung von Wahrscheinlichkeitsaussagen. Wahrscheinlichkeiten können entweder als Anteil innerhalb der Population oder als Anteil von fiktiven Wiederholungen interpretiert werden. Zudem helfen bedingte Wahrscheinlichkeiten dabei, Aussagen auf Teilpopulationen zu beziehen.
Durch die Anwendung mathematischer Methoden wird die Unsicherheit statistischer Entscheidungen nicht aufgehoben. Sie lässt sich aber durch die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie quantitativ fassen. Mit diesem Zitat nach Hermann Witting möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu unserer 8. Datensprechstunde begrüßen.
Und auch von mir ein herzliches Hallo an alle, die sich zu unserem Podcast wieder zugeschaltet haben. Gemeinsam wollen wir, also ich, Anne Röhle
und ich, Ingo Röder,
über die Verwendung von Wahrscheinlichkeiten als einem Maß zur Quantifizierung von Unsicherheiten sprechen. Das klingt schon mal recht philosophisch.
Naja, mit Philosophie hat das sicher auch irgendwo was zu tun. Andererseits verwenden wir Wahrscheinlichkeiten im täglichen Sprachgebrauch ja sehr, sehr oft. Die Frage ist nur, ob wir dies korrekt tun.
Und genau darum, Ingo, wird es ja heute gehen. Wie sollen Wahrscheinlichkeitsaussagen im Rahmen der Interpretation und Kommunikation von Daten korrekt eingesetzt werden?
Anne, was leitest du denn aus der Aussage ab? Die Wahrscheinlichkeit einer Diabetes mellitus Erkrankung liegt in Deutschland bei ca. 8%.
Naja, also ich würde sagen, Diabetes ist schon mal eine ziemlich häufige Erkrankung. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass jeder irgendwann im Laufe seines Lebens mal damit konfrontiert ist.
Nicht so ganz unwahrscheinlich. So richtig konkret klingt das jetzt für mich ehrlich gesagt noch nicht. Ich versuch's nochmal anders. Was bedeutet die Angabe hinsichtlich der Häufigkeit von Diabetes?
Also ich denke, es bedeutet, dass ca. 8% aller Deutschen irgendwann im Laufe ihres Lebens an Diabetes erkranken werden.
Okay, das heißt, du übersetzt diese Wahrscheinlichkeitsaussage jetzt direkt in einen Anteil von Personen.
Ja.
Das ist auch erstmal richtig so. Eine Wahrscheinlichkeitsaussage kann, bezogen auf eine Bevölkerung oder eben eine große Menge von Subjekten oder Objekten, tatsächlich als eine Anteilsaussage übersetzt werden. Umgekehrt, das heißt, eine Anteilsaussage kann man auch als Wahrscheinlichkeit interpretieren. Wenn man davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit für alle betrachteten Elemente gleich groß ist, bedeutet ein Anteil von zum Beispiel eben 8% Erkrankten eben auch, dass die Wahrscheinlichkeit für eine einzelne, zufällig aus der Population herausgegriffene Person erkrankt zu sein, 8% oder eben 0,08 beträgt.
Ah, jetzt sagst du auf einmal 0,08. Das liegt sicher daran, dass formal betrachtet eine Wahrscheinlichkeit immer zwischen 0, das heißt unmöglich, und 1. Das heißt, absolut sicher liegt. Man aber für Wahrscheinlichkeiten umgangssprachlich oft Werte zwischen 0 und 100% verwendet.
Das ist vollkommen korrekt. Also man kann das eine oder andere verwenden. Man muss nur aufpassen, dass man in dem jeweiligen System bleibt.
Und woher hast du als Statistiker jetzt überhaupt die 8%?
Naja, die Zahl bezieht sich auf die sogenannte Lebenszeitprävalenz. Das heißt, den Anteil an Personen, bei denen im Laufe ihres Lebens bis zu genau dem Zeitpunkt der Erhebung mindestens einmal Diabetes diagnostiziert wurde. Ich habe den Wert übrigens aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, welcher vom Robert-Koch-Institut und vom Statistischen Bundesamt erstellt wird, genommen. Aber zurück zur Interpretation von Wahrscheinlichkeiten. Was bedeutet eine Wahrscheinlichkeitsaussage jetzt für eine einzelne Person? Also zum Beispiel für einen Patienten, der gerade vor dir sitzt und den du berätst. Hier macht der Anteil ja irgendwie wenig Sinn. Oder wir müssten die Person zerteilen, was vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee ist.
Naja, irgendwie beschreibt die Wahrscheinlichkeit ja das Risiko einer Erkrankung.
Was meinst du jetzt mit Risiko?
Na, die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken.
Für den Patienten, der jetzt gerade vor dir sitzt?
Ja, schon.
Das heißt, die 8% sind für dich das Risiko, dass der Patient in Zukunft an Diabetes erkranken wird?
Ja, im Durchschnitt oder nicht?
Ja, leider ist es eben das genau nicht, was diese 8% beschreibt. Dazu müssten wir andere Kenngrößen, wie zum Beispiel die Neuerkrankungswahrscheinlichkeit pro Zeit, also das, was man Inzidenz nennt, ermitteln. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, gar nicht das unseres heutigen Podcasts. Insofern bleiben wir erstmal dabei. Die 8%, die Lebenszeitprävalenz, beschreibt nämlich die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal an Diabetes erkrankt gewesen oder es eben gerade zu sein. Allerdings bezieht sich die 8% in der Tat auf die über alle Altersklassen hinweg gemittelte Lebenszeitprävalenz. Also insofern hast du mit dem Durchschnitt, den du erwähnst, auch so ein klein wenig recht.
Na, immerhin etwas.
Gut, um einzuschätzen, was diese Wahrscheinlichkeit jetzt bedeutet, also um ein Gefühl für den abstrakten Begriff der Wahrscheinlichkeit zu bekommen, könnte man folgendes Gedankenexperiment machen. Angenommen, man wäre 100-mal geboren worden und hätte 100 parallele Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt leben können, dann wäre man in 8 dieser 100 Leben irgendwann mindestens einmal an Diabetes erkrankt und 92 Mal eben nicht.
Also wenn ich 100 Leben hätte, Ingo, dann wäre ich in einem Mathematikerin geworden. Wie hilft mir jetzt dein fiktives Beispiel in Bezug auf unsere Patienten und den Diabetes?
Naja, es hilft aus meiner Sicht dabei, die Wahrscheinlichkeit besser bewerten zu können. Ja, besonders dann, wenn die oben erwähnte Anteilsinterpretation, die ja eigentlich recht eingängig ist, für den konkreten Fall nicht anwendbar ist. Und das ist bei individuellen Fällen eben so, dass man das nicht als Anteil interpretieren kann. Ja, zu 8% erkrankt zu sein, also nur ein Arm oder irgendwie ein Stückel des Bauches, das ist jetzt keine gute Idee.
Halb schwanger geht ja auch nicht.
Genau. Und in diesen Fällen kann man sich die Wahrscheinlichkeiten unter Umständen eben besser in dem Sinne vorstellen, dass das Ereignis mehrfach realisiert werden könnte. Und im Rahmen dieser mehrfachen fiktiven Realisierung kann man dann das Eintreten des Zielereignisses sich wieder als Anteil vorstellen. Der Lottogewinn ist auch noch so ein Beispiel, wo eine fiktive Wiederholung vielleicht helfen kann, sich die Wahrscheinlichkeit besser vorzustellen. Nehmen wir mal das Beispiel 6 aus 49. Wenn man dort 6 richtige und Superzahl hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 140 Millionen. Das heißt 7 mal 10 hoch minus 9. Das ist also eine sehr kleine Zahl. Das ist 0, dann kommen 9 Nullen und dann eine 7. Irgendwie schwer vorstellbar, wie wahrscheinlich oder besser wie unwahrscheinlich sowas ist. Einfacher finde ich hier auch wieder die Vorstellung mit der fiktiven Wiederholung. Man müsste also fiktiv 140 Millionen Mal Lotto spielen, um einen Gewinn erwarten zu können. Das heißt, bei 2 Ziehungen pro Woche, einem Tipp pro Ziehung, dauert das nur ungefähr 1,4 Millionen Jahre.
Das ist total krass, oder? Dass die Leute trotzdem spielen.
So ist es halt, ja. Also wie gesagt, dieses Gedankenexperiment der fiktiven Wiederholung kann aus meiner Sicht sehr dabei helfen, Wahrscheinlichkeitsaussagen besser zu erfassen, vom Gefühl her auch. Na, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Patienten. Um ihn zu einer möglichen Diabeteserkrankung zu beraten, sollte man neben der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses an sich auch noch die möglichen Folgen, also sowas wie die, ich sag mal in Anführungsstriche, Kosten des Eintretens eines Ereignisses betrachten.
Da stimme ich dir absolut zu. Für den Diabetes wären die Kosten, die du ansprichst, zum Beispiel finanzielle Kosten der Therapie selbst. Aber, und für den Patienten ist es gegebenenfalls noch wichtiger, eben auch die Kosten im Sinne möglicher Komplikationen, die durch therapeutische Verfahren entstehen können.
Genau.
Aber ich könnte so eine mehrfache, fiktive Realisierung dann ja auch für die Bewertung von Komplikationsraten eines diagnostischen Verfahrens anwenden, oder?
Na klar. Selbst wenn eine lebensgefährliche Komplikation eines diagnostischen Verfahrens extrem unwahrscheinlich ist, also wenn man die Diagnostik im Sinne unserer fiktiven Wiederholung sehr, sehr oft machen müsste, um die Komplikation überhaupt einmal zu beobachten, wäre die Konsequenz, Lebensgefahr, in diesem Fall natürlich so dramatisch, dass man die Anwendung des Verfahrens wirklich sehr gut überdenken sollte.
Ingo, jetzt ändert sich ja aber in der Medizin oft die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, zum Beispiel mit dem Alter der PatientInnen. Oder ist es von anderen Begleiterkrankungen abhängig? Was machen wir denn dann?
genau dafür gibt es den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit. Diese schränkt die Betrachtung der Ereignisse auf bestimmte Teilmengen ein. Sehen wir dazu einfach nochmal auf die Diabetes-Wahrscheinlichkeit, die wir vorhin mit 8% aus der Lebenszeitprävalenz abgeleitet hatten. Diese war, wie schon gesagt, ein über alle Altersklassen hinweg gemittelter Wert. Man kann dies aber auch auf unterschiedliche Altersgruppen einschränken. Also zum Beispiel ist die Diabetes-Wahrscheinlichkeit für 70- bis 80-Jährige mehr als 20%. Bei unter 40-Jährigen liegt sie allerdings auch unter 5%.
Also formal beschrieben bedeutet das, die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal im Lauf des Lebens an Diabetes zu erkranken, ist für unter 40-Jährige eine andere als für Personen zwischen 70 und 80 Jahren. Die bedingten Wahrscheinlichkeiten können sich bestimmt auch auf etwas anderes beziehen als auf Altersgruppen.
Klar, wir haben das sogar in diesem Podcast schon mal verwendet.
So? Wann denn?
Erinnerst du dich an unsere Diskussion zu den alternativen Fakten bei den P-Werten?
Na klar, wie könnte ich das vergessen?
Na, dann ist ja schon mal gut. Also damals ging es ja um die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein signifikantes Testresultat bekommen unter der Annahme, dass die Nullhypothese in Wahrheit richtig ist.
Warte kurz. Die Nullhypothese heißt, es gibt keinen Effekt. Und wenn der P-Wert kleiner als das vorgegebene Signifikanzniveau ist, lehnen wir diese Nullhypothese ab. Und diese Entscheidung kann dann auch falsch sein, aber eben maximal nur mit einer Wahrscheinlichkeit, die dem Signifikanzniveau entspricht.
Genau. Diesen Fehler nennt man eben auch Fehler erster Art. Und er ist genau so eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Nämlich die für eine Ablehnung der Nullhypothese durch unseren Test unter der Bedingung, dass die Nullhypothese in Wahrheit korrekt ist. Das heißt, dass eigentlich kein Effekt existiert. Oder anders ausgedrückt, der Fehler erster Art ist die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt als statistisch signifikant zu bezeichnen, unter der Bedingung, dass der Effekt in Realität gar nicht da ist.
Aber diese Wahrheit, also ob ein Effekt da ist oder nicht, was ja die Nullhypothese sagen würde, kennen wir ja nicht. Im Gegensatz dazu können wir ja zum Beispiel das Alter einer Person, wenn wir die bedingten Diabetes-Wahrscheinlichkeiten angeben wollen.
Ja, da hast du recht. Aber für diese Wahrscheinlichkeitsaussage an sich ist es erstmal egal. Wir können hier prinzipiell auch Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche hypothetische Bedingungen betrachten. Ja? Das heißt, wir können die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen unter Gültigkeit unterschiedlicher Hypothesen, also unter unterschiedlichen Bedingungen, berechnen. Und so können wir die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Testresultates unter der Bedingung, in Klammern, Hypothese, berechnen, dass der Effekt in Wahrheit nicht vorhanden ist. Also unter der Nullhypothese. Das wäre dann der eben erwähnte Fehler erster Art, ja? Wir können aber auch eine andere Bedingung wählen. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Testresultates unter der jetzt anderen Bedingung, dass der Effekt wirklich vorhanden ist. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit nennt man übrigens Power eines Tests.
Und können wir solche bedingten Wahrscheinlichkeiten, also Wahrscheinlichkeiten unter unterschiedlichen Bedingungen oder Annahmen, auch für klinische Situationen machen?
Was meinst du jetzt mit klinische Situationen?
Eine Alltagssituation, klassische ärztliche Tätigkeit. Etwas, was ich jetzt nicht auf Signifikanztests, Nullhypothesen oder ja sowas statistische Spielereien halt bezieht.
Vorsicht, ja, also statistische Spielereien möchte ich mal lieber aus dem Protokoll streichen.
Also pass auf, ich meine sowas wie die Wahrscheinlichkeit, dass im Fall von Bauchschmerzen im rechten Unterbauch eine akute Blinddarmentzündung vorliegt. Einmal unter der Bedingung, dass Entzündungsparameter, wie zum Beispiel Anzahl weißer Blutzellen, der Leukozyten, dass die deutlich erhöht sind oder eben im Gegensatz dazu, dass die Entzündungsparameter normal, also nicht auffällig erhöht sind. Das wäre jetzt für mich so eine alltägliche Situation.
Klar doch. Das Prinzip der bedingten Wahrscheinlichkeiten kann hier genauso verwendet werden. Ohne jetzt an dieser Stelle ins Detail zu gehen, das wäre nämlich nochmal ein Spezialthema mit dem Titel Diagnostische Tests, kann man hier diese beiden Situationen formal natürlich mit bedingten Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Also, die Wahrscheinlichkeit einer akuten Blinddarmentzündung unter der Bedingung 1, dass die Leukozyten erhöht sind, oder aber die Wahrscheinlichkeit der akuten Blinddarmentzündung unter der Bedingung 2, dass die Leukozytenwerte normal sind.
Okay, Ingo, mir fällt noch was anderes auf. Das fällt mir in der Medizin auf, aber jetzt auch bei dir oder bei uns in dem Statistik-Podcast. Wir verwenden immer wieder verschiedene Begriffe. Bedingungen, Annahme, Hypothese. Sind das Synonyme?
Na, lass es uns einfach mal an diesem Blinddarmbeispiel besprechen. Ja? Wenn eine Patientin mit akuten Bauchschmerzen vor dir sitzt, dann würdest du unter Umständen die Leukozytenwerte bestimmen lassen. Aber warum? Weil du weißt, dass die konkrete Bedingung, Leukos erhöht oder nicht, die Wahrscheinlichkeit für eine Blinddarmentzündung beeinflusst. Wenn du hingegen ganz abstrakt darüber sprichst, wie viel zusätzliche Information die Bestimmung von Leukozytenwerten im Rahmen einer Diagnosestrategie liefern könnte, würdest du gegebenenfalls unterschiedliche Annahmen betrachten. Ja? Annahme Leukos erhöht versus Leukos normal. Und wenn du diese Annahmen jetzt sogar formal statistisch prüfen möchtest, würdest du gegebenenfalls eine Studie planen und die Hypothesen vergleichen, Leukozytenwerte sind bei einer Blinddarmentzündung nicht erhöht, vielleicht wäre das die Nullhypothese, oder Leukozytenwerte sind bei einer Blinddarmentzündung um einen bestimmten Wert erhöht. Im Sinne der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten kannst du also Bedingungen, Annahmen und als Hypothesen formulierte Annahmen synonym verwenden. Das ist korrekt.
Alles klar. Und die bedingte Wahrscheinlichkeit hilft mir jetzt dabei, Entscheidungen zu treffen, weil eine Blinddarmentzündung wahrscheinlicher ist, wenn die Bedingung Leukos erhöht zutrifft.
Genau. Sie hilft dabei, Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, also zum Beispiel Diagnosen, unter unterschiedlichen Bedingungen, zum Beispiel das Vorliegen unterschiedlicher Symptome, zu bewerten.
Okay. Und kann man damit auch unterschiedliche Bedingungen oder eben unterschiedliche Symptome hinsichtlich ihrer Bedeutung auf eine Diagnose vergleichen?
Das kann man durchaus. Man kann, wenn man zwei Bedingungen, Annahmen oder eben Hypothesen vergleichen möchte, die beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten ins Verhältnis setzen.
Oh, das bitte konkret am Beispiel.
Okay, gehen wir zurück zum Blinddarm. Ne? Blinddarmbeispiel eignet sich da ganz gut. Wenn man die Wahrscheinlichkeit einer akuten Blinddarmentzündung unter der Bedingung 1, stark erhöhte Leukozytenwerte, durch die Wahrscheinlichkeit unter Bedingung 2, nicht erhöhte Leukozytenwerte teilt oder ins Verhältnis setzt, bekommt man einen bestimmten Wert heraus. Als Beispiel hier vielleicht, nehmen wir mal an, 7. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer akuten Blinddarmentzündung bei stark erhöhten Leukozytenwerten ist 7-mal so hoch, wie wenn die Leukos normal wären. Man nennt diesen Quotienten der beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten auch Likelihood Ratio. Dieses Likelihood Ratio gibt einem eine Idee, wie viel zusätzliche Information die Bedingung in Bezug auf diese Wahrscheinlichkeiten liefert. Deswegen wird dieses Likelihood Ratio auch als ein mögliches Evidenzmaß verwendet. Evidenz hierbei im Sinne, wie stark spricht eine bestimmte Bedingung für oder gegen ein Ereignis.
Wieso eigentlich das Ratio? Ist es nicht die Ratio?
Na, das ist ja wieder mal so ein Sprachproblem, ne? Ratio ist hier das englische Ratio gemeint, also das Verhältnis, wenn man es übersetzt.
Okay, aber das Likelihood Ratio ist jetzt ein relatives Maß. Muss man nicht immer auch das absolute Ausgangsniveau angeben?
Da hast du super aufgepasst in einer unserer letzten Folgen. Das war schon mal die Take-Home-Message. Aber klar, du hast natürlich recht. Das Likelihood Ratio als Evidenzmaß sagt nur etwas über die Größe des Informationsgewinns, also im Sinne der Veränderung der Wahrscheinlichkeit unter den unterschiedlichen Bedingungen oder Hypothesen. Er sagt nichts über die absolute Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse aus. Um diesen Informationsgewinn korrekt in den jeweiligen Kontext stellen zu können, sollte man aber die bedingten Wahrscheinlichkeiten ebenso in ihren absoluten Werten mit angeben. Also, noch einmal, immer neben dem Verhältnis auch die absoluten Werte angeben. Ist immer eine gute Idee.
Puh, das waren heute aber wieder viele neue Informationen. Ich schlage vor, wir belassen es heute dabei. Was ich mir mitnehme, sind die verschiedenen möglichen Interpretationsmöglichkeiten von Wahrscheinlichkeiten. Als echten Anteil in großen Populationen oder eben als Anteil von Ereignissen in fiktiven Wiederholungen von Studien oder Beobachtung. Und außerdem die Möglichkeit, unterschiedliche Bedingungen oder Hypothesen im Rahmen bedingter Wahrscheinlichkeiten miteinander vergleichen und damit ihre Effekte abschätzen zu können.
Okay, dann drücke ich mal die Daumen, dass das Hören der heutigen Folge quasi als Bedingung die Wahrscheinlichkeit des Dranbleibens an unserem Podcast erhöht und nicht erniedrigt.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.